Ram 2024.
Updates. Tag 4.
Servus. Ich wollte jetzt eigentlich reinstarten mit Pleiten, Pech und Pannen von meiner Trainingsfahrt und dem absoluten Game Changer, aber wir machen ja keine normale Podcast-Folge, sondern wir machen da Daily Update zum Ram, und nachdem es da gerade voll zur Sache geht, sparen wir uns das, glaube ich, mal auf.
Ja, Flo, du hast heute keine Radeldress und keinen Helm. Hast schon ein bisschen regeneriert.
Ich bin schon eine Stunde daheim, ich habe schon eine Pizza gegessen, bin regeneriert, habe ein super, also echt ziemlich cooles Training. Bin 6 Stunden gefahren mit unsupported Ernährung quasi. Und das sind immer meine Lieblingseinheiten, weil da kann ich so richtig reinhauen. Richtig Scheiße fressen. Das taugt mir.
Ich habe heute nur ein kurzes Training gehabt und am Nachmittag jetzt Route geplant fürs Transcontinental. Und ich muss echt aufpassen, weil ich permanent am Live-Tracker hänge, dass ich nicht versehentlich zwischen Kosovo und Mazedonien und der Türkei irgendwie einen Wegpunkt nach Kansas setze.
Ja, das ist halt der Unterschied zwischen mir, der an Montag bis Freitag 9-to-5-Job hat. Ich bin seit Dienstag ständig am Tracker, aber heute am Samstag erstmalig nicht den ganzen Tag am Tracker gehängt, sondern eben 6 Stunden Radl gefahren. Und in der Früh war es eigentlich noch, der Stand noch so, wie wir es gestern Abend besprochen haben und verlassen haben. Und dann komme ich zurück vom Radlfahren, dusche mich, schaue meinen Tracker an, und jetzt haben wir ein richtiges Bike Race findet gerade statt.
Wir haben eine extrem spannende Situation an der Spitze des Rennens, und vielleicht sollte man einsteigen mit Fernsehbericht. Es hat Servus TV berichtet, und wir huchen uns jetzt einmal an, und das ist zum Dazusagen Stand gestern.
Beim härtesten Radrennen der Welt, dem Race Across America, liegt Lukas Kaufmann in Führung. Der Oberösterreicher hat rund 1.900 von insgesamt 5.000 Kilometer von der West- an die Ostküste der USA geschafft. Kaufmann ist seit knapp 3 Tagen unterwegs und hat erst eine Stunde geschlafen, sitzt also fast durchgehend im Sattel. Die Strapazen machen sich langsam bemerkbar.
Sag's ja nach vorne, bitte, wir dann Hintern einschmieren und ich gehe pinkeln.
Okay.
Und irgendein unter Orangensaft gespritzt herrichten, bitte.
Machen wir.
Danke.
Kaufmann hat den Großteil der 50.000 Höhenmeter schon absolviert. Die Rocky Mountains liegen hinter ihm. Jetzt warten die endlosen Weiten im Bundesstaat Kansas auf den Extremradler. In 5 Tagen will er das Ziel erreichen.
Ich finde es sehr lustig, dass man da also den Einblick hat, und das ist halt einfach das tägliche Gespräch, oder? Kurze Pause, Pinkelpause und Hintern einschmieren, das sind die Grundbedürfnisse, die man noch 4 Tage Radfahren hat.
Ganz genau. Ein bisschen misleading ist die Aussage, dass die halberten Höhenmeter schon geschafft sind. Also es verleitet natürlich so, wenn man aufs Höhenprofil schaut, das zu sagen, aber das wird dem, finde ich, nicht ganz gerecht, weil die Höhenmeter dann in den Appalachen einfach viel schlimmer sind. Also diese hohen Berge schauen impressiv aus am Höhenprofil, aber das sind so richtige Roller, die kann man gut fahren, und in den Appalachen kommen dann so richtig steile, gemeine Stiche, und die nehmen irgendwie kein Ende.
Und vor allem auch Ende Kansas und das nächste, was dann kommt, der nächste Bundesstaat Missouri, da werden die Höhenmeter trotzdem wieder mehr, und es sind dann unendlich viele kleine Hügeler. Es ist permanent leichtes Auf und Ab, es geht so wellig dahin, die sogenannten Rolling Hills, und da summieren sie die Höhenmeter trotzdem. Also das Klassische, was man von den Fotos kennt, komplett flache, gerade Kansas, ist eigentlich beim Halfway Point und bald zu Ende. Dann wird es wieder wellig, und das wird vielleicht auch wieder dem Lukas Kaufmann entgegenkommen, weil er ist jetzt nämlich überholt worden. Der Jimmy Rönn hat aufgeholt, und wir haben gestern noch gesagt, dass der Jimmy noch sehr frisch und gut ausschaut. was man auch über den Lukas sagen kann, aber der Jimmy offensichtlich hat jetzt zugelegt und in der Ebene noch etwas Gas gegeben. Und gestern, bevor ich ins Bett gegangen bin, war er 21 Meilen hinten und in der Früh war er knapp davor. Und seitdem habe ich dann gesehen, sie haben wirklich parallel nebeneinander, wahrscheinlich so 1-2 Kilometer entfernt, dürften sie Schlafpause gemacht haben, ziemlich gleich lang und fahren jetzt den ganzen Tag wirklich knapp aneinander dahin. Also fuhr waren es jetzt gerade 5 Meilen, also 8 Kilometer Vorsprung vom Jimmy, aber das pendelt zwischen 5 Minuten, 15 Minuten, also es ist echt ein Krimi, es ist unglaublich.
Es ist extrem spannend, ja, also super, super zum Anschauen, also da hinterm Laptop beim Dotwatchen echt volle Action. Und was ich gestern noch gesehen habe in den Stories von Lukas Kaufmann, und das ist auch irgendwie so typisch Kansas, ist das Schlechtwetter. Gewitter, Regen. Und das Krasse für mich war immer, dass dadurch, dass Kansas also wirklich so topfeben ist und du siehst teilweise so Getreidesilos, siehst eine halbe Stunde, bevor du dran vorbeifährst. Also du siehst ewig weit voraus. Und das ist dann auch so spannend bei diesen Gewittern, die typisch sind für Kansas. Die siehst du Stunden vorher, wie sie sich zusammenbrauen und wie sie dann immer näher kommen. Immer begleitet von ordentlich Wind und in dem Fall jetzt leichter Seiten- oder sogar Rückenwind.
Ich war heute mit dem Sevi Zotter, der 2015 Ram gewonnen hat und ein wirklich guter Freund ist, Radlfahren. Und wir haben natürlich unterwegs auch immer wieder mal nachgeschaut, wie es sich entwickelt und haben philosophiert und analysiert, wie das Rennen gerade läuft. Und ich glaube tatsächlich 2015, wo der Sevi dabei war, war das einzige Jahr, wo es in Kansas keine Unwetter gegeben hat. Ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern, ich bin von 9-mal Ram Teilnahme bin ich sicher 8-mal in ein richtig heftiges Gewitter gekommen und es ist in Kansas einfach der Wahnsinn. Es ist so flach, die Winde sind so stark, die Winde drehen. Ich kann mich erinnern, ich bin einmal mit 50 km/h ohne zu treten vom Unwetter angeschoben worden und bin da dahin gefetzt und ein anderes Mal war quasi Rennunterbrechung. Wir sind von der Polizei aufgehalten worden, weil so schlimme Unwetter waren und Hurricane-Warnungen. Wir haben dann müssen in einer Kirche Pause machen, weil die Kirche war das einzige gemauerte Gebäude in dem Ort, um uns da quasi in Sicherheit zu bringen. Wir müssen runter von der Straße. Es hat danach sogar eine Zeitgutschrift gegeben dafür, weil wir nicht freiwillig stehen geblieben sind, sondern stehen bleiben mussten. Und also die Unwetter in Kansas, das ist wie die Hitze in der Wüste. Das eine ist mit dem anderen einfach untrennbar verbunden.
Und gut, dass du das sagst mit den gemauerten Gebäuden. Das ist auch so typisch amerikanisch und das ist auch der Grund, warum es noch Hurricanes dort so wild ausschaut.
Ja, Ziegelmassivbauweise ist dort eher selten. aber generell, was Kansas auch noch ausmacht, ist, man sieht es ja am Wetterradar, es kommt der Wind immer von Süden. Man hängt schräg am Rad, stemmt sich gegen den Wind. Wenn man mit Zeitvorrat unterwegs ist, ist es oft wirklich schwierig, mit dem Scheibenlaufrad hinten die Spur zu halten. Wir haben auch öfters einmal das Scheibenlaufrad ausgebaut und haben eine normale Felge eingehängt, weil das einfach unmöglich war zum Steuern. Und ich kann mich erinnern, teilweise habe ich nicht einmal trinken können, weil ich beide Hände am Lenker gebraucht habe, wegen einem starken Seitenwind. Das heißt, diese eine Minute pro Viertelstunde, wo das Auto neben mich fahren darf, habe ich dann einfach die Trinkflaschen in die Hand bekommen, habe einen Schluck getrunken und sie wieder abgeben. Aber die Flasche in den Flaschenhalter ein- und auszugeben, das war einfach zu windig. Ganz brutal.
Und was ich jetzt gerade gesehen habe im Live-Tracker, die ersten zwei sind durch die Time Station 26 in Pratt, Kansas. Der Dominik Meyerhofer ist kurz davor. Und wir haben ja gestern die Geschichte erzählt vom Reifenplatzer. Und in Pratt, Kansas, haben wir dann danach, das war die erste Stadt, wo es irgendwie einen RV-Service gegeben hat. Dort haben wir dann erst einen Ersatzreifen kriegt. Also wir sind da wirklich einige hundert Kilometer haben wir da fahren müssen, bis wir einen neuen Reifen gekriegt haben.
Ich höre die Geschichte jetzt zum ersten Mal, muss ich sagen. Und das war wahrscheinlich auch gut so, weil wenn man solche Sachen dem Fahrer erzählt, der wird nervös. Ich wäre sicher nervös gewesen, wenn ich gewusst hätte, wir haben keinen Reservereifen an Bord. Habt ihr glücklicherweise von mir verschwiegen?
Ja, anscheinend. Aber es war fairerweise, es war im Wohnmobil und wir haben ja dann eh schon da, es war 2015, da haben wir eh schon die missglückte Schlafpause in der Höhe gemacht. Da hast du andere Sorgen gehabt als den Reifen am Wohnmobil.
Zwischen Timestation 26 Pratt und Timestation 27 Maze ist auch irgendwo der Halfway Point. Das heißt, die Halbdistanz vom Rennen haben der Jimmy und der Lukas in den nächsten Meilen erreicht. Das ist genau bei 1530 Meilen und jetzt sind sie bei 1512. Also die Hälfte der Distanz ist so gut wie absolviert. Und ich muss auch noch eine Geschichte erzählen von Pratt. Das war diese Ortschaft, wo ich 2009 im Krankenhaus gelandet bin. Und seitdem habe ich jedes Mal, wenn ich durchgefahren bin, wieder diese Befreiung gespürt und die Erleichterung, wo ich das erste Mal ausgeschieden bin. Und ich habe immer Angst gehabt, dass das wieder passiert. Und jedes Mal durch Pratt durch, quasi am Krankenhaus vorbei, habe ich gemerkt, hey, jetzt fällt was von mir ab, jetzt fühle ich mich einfach wirklich gut, jetzt habe ich die kritische Phase hinter mir und jetzt kann es richtig losgehen. Das war immer ein ganz emotionaler Moment, da durchzufahren.
Den Halfway Point, den darf man sich nicht speziell vorstellen. Das ist einfach im Roadbook steht, wir sind jetzt auf Timestation 26, man muss bei jeder Timestation den Tacho nullen und dann steht da irgendwo Meile 30, sie haben den Halfway Point erreicht. Also den würde man so nicht erkennen. Manche Teams machen sich da die Mühe, mit Kreide was aufzuzeichnen oder stellen sie an den Straßenrand und jubeln ein bisschen oder machen ein kurzes Video. Aber da gibt es dort sonst nichts. Also die Male, wo ich dabei war, war das dann auch auf einem Pannenstreifen, nicht von einem richtigen Highway, aber doch von einer sehr breiten Straße mit großen LKWs, also so richtig ein Event oder ein Highlight ist das nicht.
Was auch noch speziell ist, in Kansas, da ändert sich das Reglement. Erstmals dürfen auch tagsüber die Betreuerautos direkt bei den Athleten sein und es ist ein wichtiger Unterschied. Für mich war es immer unglaublich schwierig, tagsüber das sogenannte Leapfrog-System zu ertragen. Das heißt, die Betreuer dürfen nicht mich begleiten, sondern ihr müsst vorausfahren, stehen bleiben, mir im Vorbeifahren die Flasche in die Hand drücken und du bist, also ich bin dann tagsüber immer allein unterwegs gewesen. Erst in Kansas darf man rund um die Uhr mit dem Radfahrer eine Einheit bilden und bis dorthin ist es nämlich nur so, dass in der Nacht das Auto direkt beim Radfahrer ist. Und da geht es halt darum, dass du jemanden zum Reden hast. Die Müdigkeit wird immer heftiger. Du brauchst ein bisschen Aufmunterung. Du brauchst Kommunikation. Und bis Kansas ist halt echt schwierig, tagsüber fokussiert zu bleiben. Und für mich hat immer in Kansas, das war eine große Erleichterung. Und da habe ich mir gedacht, hey, jetzt geht das Ram richtig los. Jetzt bin ich quasi rund um die Uhr richtig betreut. Und das war für meine Moral und meine Psyche einfach ein ganz, ganz wichtiger ein Bonus sozusagen.
Genau, in der Nacht ist es ja verpflichtend. Von 18 Uhr bis 6 Uhr in der Früh ist es verpflichtend. Und dann ist es sogar tagsüber verboten bis Kansas. Und es ist für die Crew auch eine Riesenerleichterung, weil das Leapfroggen immer so ein bisschen Stress ist. Man reicht was vom Straßenrand, dann wartet man immer ein bisschen, wird nach 2-3 Minuten schon nervös, rast dem Radfahrer hinterher, fährt vorbei, sucht eine Pannenbucht, steht am Streckenrand, wartet, bis er vorbei ist, fährt wieder hinterher. Und es kommt dann so ein bisschen so eine Ruhe und eine Routine rein, wenn man dann einfach immer hinterm Radfahrer ist, dann hat man nicht so einen Stress. Das ist dann für die Crew auch sehr viel besser, finde ich.
Eine berühmte Timestation gibt es auch in Kansas, nämlich die in Ulysses. und die ist auch bemannt. Da sind immer sehr herzliche Ehrenamtliche, die halt Essen, Trinken bereitstellen und mit den Crews reden und da kann man sich ein bisschen erfrischen. Und eines Jahres, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, haben meine Leute dort mit den Leuten geredet und sind ins Gespräch gekommen und haben gesagt, was kann man eigentlich in Kansas machen? Weil das Lustige war, so wie in Congress, da war ja die Time Station von den Bullshifters, von dem Radlverein organisiert. Und in Kansas ist es vom Tourismusverband Kansas. Und dann ist eben die Frage gestellt worden, Tourismus in Kansas, bitte, was kann man da machen? Da gibt es nichts außer Getreidefelder und Rinderfarmen. Und dann haben sie gelacht und gesagt, naja, man kann auf die Jagd gehen. Das ist Tourismus in Kansas. Sonst kann man nicht viel tun.
Was ich noch in Erinnerung habe in Kansas, dir ist da einmal jemand eine Zeit lang gefolgt in einem Liegerad und du hast gerade eine schlechte Phase gehabt und warst richtig genervt und hast da immer gedacht, hey, was ist das? Was will der von mir? Und warst echt abgefuckt und dann beim Checkpoint sind wir dann draufgekommen, dass das ein ehemaliger Ram-Sieger sogar war, der einfach nur Fan war.
Ja, das war der Rob Forney. Rob Forney, Ram-Sieger, glaube aus den 80er oder 90er Jahre, der ist in einem Liegeradl neben mir mitgefahren, hat mir irgendwie von der Seite angequatscht, hat aber nicht gesagt, wer er ist. Ich habe die komplette Paranoia gekriegt, habe mir gedacht, hey, bitte, was ist mit dem? Der bedroht mich, der muss bitte weg. Und dann er hat, glaube ich, so ein gelbes Ganzkörperkondom angehabt. Die haben so einen ganz komischen Zeitvoreinteiler am Liegerad, so neongelb. Ich habe echt, das war der volle Horror für mich. Und ja, bin mir nicht sicher, ob das so stimmt, aber zumindest habe ich es so in Erinnerung und in meiner Wahrnehmung.
Ja, ich weiß
so.
Nur, dass du hast keine Freude mit ihm gehabt und wir sind dann am Checkpoint ein bisschen, haben wir mit ihm geplaudert und haben gesagt, ja, es ist gerade eine schwierige Phase und so, nimm es nicht so eng. Und dann hat sie das aufgeklärt. Dann hat er gesagt, ja, er ist auch schon mal gefahren und er hat schon gewonnen und dann ja, war sehr lustig. Aber eben, das ist ein ständiges Auf und Ab und es ist ein ziemlicher Kampf auch mental und da gibt es Momente, wo Fans am Straßenrand für Euphorie sorgen, die sie stundenlang anhält und dann gibt es einfach auch Momente, wo sowas genau den gegenteiligen Effekt hat.
Ich habe noch eine kleine Anekdote, heute mit dem Sevi Zotter unterwegs gewesen und Sevi hat ja einen Sohnemann, der ist 8 Jahre alt und der ist auch im Ram-Fieber und er fragt seinen Papa, warum der Christoph Strasser, warum der Straps nicht das Ram fährt. Und der Sevi erklärt ihm, dass der Straps das Transcontinental fährt und zwar so große Rennen hintereinander gehen sie nicht aus. Und der Kleine hat dann gesagt, naja, aber der Tadej Pogacar fährt auch Giro d'Italia und Tour de France. Soll man vielleicht zu denken geben.
Ja. Das ist und, auch bald einmal, also ich glaube, das kommt erst morgen, dann gibt es im Roadbook immer diesen super Hinweis, wo drin steht, sie haben jetzt die Distanz des Giro d'Italia hinter sich und dann ein paar Seiten später kommt und jetzt sind sie genauso viele Kilometer gefahren wie bei der Tour de France. Das waren immer so Infos, die haben die gar nicht interessiert.
Nein, weil es absoluter Schwachsinn ist, das zu vergleichen. Aber übrigens, ich habe jetzt auch noch vom Sevi Zotter eine Nachricht bekommen und die möchte ich euch kurz vorspielen.
Hallo Flo, hallo Straps. Da spricht der Sevi Zotter und ich muss sagen, ich finde es eine voll coole Sache, dass ihr den Podcast erweitert habt, um eure tägliche RAM-Betrachtung. Dadurch wird es noch einmal cooler zum Verfolgen, vor allem wenn man eure Expertenmeinung hört und ein bisschen die Hintergründe, die ihr recherchiert. Und ja, ich bin dieses Jahr auch wieder voll beim Verfolgen und es ist spannend wie schon lange nicht mehr, muss ich sagen, weil es ist einfach ziemlich abspielt vorne. Und natürlich total cool, dass zwei Österreicher auch dabei sind und da wieder sich richtig matchen. Und ich bin schon gespannt, wie das noch weitergeht mit, ja, bis jetzt doch in Summe 3 sehr überragenden Rookies und doch gewagter Strategie. Aber ja, wir werden sehen, wie es ausgeht und Mir taugt es voll, dass da wieder gescheit zur Sache geht auch von den Zeiten. Und ich muss auch sagen, ich bin auch sehr gespannt mit einem Blick auf die Nicole Reiss und David Hasey, der ja damals 2015 hinter mir Zweiter geworden ist. Und ich finde es einfach auch wieder unglaublich, jetzt 9 Jahre später, er ist mitten in seinen 50ern und fährt einfach auch schon wieder so ein konstantes, cooles Rennen. Und bei der Nicole, genau, da wissen wir sowieso nie, wie weit vorn sie landen wird am Schluss. Aber auch bis jetzt wahnsinnig solide und ich bin gespannt, wie das ausschaut mit dem Rekord. Ja, ich hoffe, ihr fiebert auch alle mit, so wie ich, die jetzt zuhören. Und ich freue mich schon auf die nächsten Episoden. Grüß euch.
Ja, die volle Ehre, vom Sevizotter Expertise zugesprochen zu bekommen. Er ist ja das wandelnde Ram-Lexikon. Also der ist ja wirklich eine wandelnde Excel-Tabelle mit allen Zeiten, allen Zwischenzeiten, allen Durchschnittsgeschwindigkeiten. Der hat es ja wirklich... wirklich im Kopf. freut mich und natürlich verfolgt er das, das ist klar.
Und auch ganz cool, dass er jetzt einmal den David Hasey anspricht, weil über den haben wir noch nicht so viel gesagt. Es geht nämlich in der 50 bis 59 Altersklasse auch richtig zur Sache. Da haben wir nämlich den Alan Jefferson, Sieger von 2022, und den David Hasey auch innerhalb von 8 Meilen. Und der Bottle Klaus ist jetzt etwas weiter hinten, also da ist ein bisschen Lücke entstanden und er matcht sich gerade mit der Nicole Reiss, die sind beide so circa 70 Meilen hinter Jefferson und Hasey und da sind wir natürlich auch weiterhin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ich möchte auch noch was kundtun. Wir haben nämlich jetzt einen Korrespondenten aus Skandinavien neu dazu bekommen. Und wir haben nämlich jetzt ein paar Infos vom Jimmy Rönn, weil bisher haben wir gesagt, wir können seine Berichterstattung nicht wirklich mitverfolgen, weil er halt nur auf Schwedisch meistens Stories oder eben Berichte schreibt und postet, seine Crew beziehungsweise. Und ja, ich würde sagen, hören wir uns an, was wir...
Spielen wir's ab.
Aus Skandinavien bekommen haben.
Ja, Christi Straps, Christi Flo, spricht der Tobias und ich wollte mich mal bei euch melden, nachdem ich die gestrige Folge vom Update vom Race Across America gehört habe und ihr gemeint habt, schade, dass man beim Jimmy nichts versteht, was da in der Story so gesprochen wird. Und ja, ich lebe seit ein paar Jahren in Norwegen und verstehe Norwegisch und Schwedisch ist sie recht ähnlich und deswegen haben wir gedacht, die ich gebe euch da mal eine kurze Übersetzung, was so beim Jimmy die letzten 24 Stunden auf Instagram so besprochen wurde. Also zum Wolf Creek Pass, da sind sie in der Nacht aufgefahren. Die Stimmung in der Crew war recht gut und die waren alle recht motiviert. Beim Jimmy war die Motivation aber nur so mittel, aber die Motivation für die zweite Hälfte in Colorado bzw. für die weiten Ebenen dann in Kansas war recht hoch. Ich glaube, ein großer Moment, auf den hingearbeitet wurde, war die Time Station 21 in Kim. Mit Daunenjacke und Winterhandschuhe sind sie dann Richtung La Vetta unterwegs gewesen, haben am Weg aber eine 3-minütige Pause einlegen müssen, weil der Jimmy recht einen Müdigkeitseinbruch gehabt hat. Die in La Vetta dann selbst war eine größere Pause angesetzt, wo er dann 2 Stunden geschlafen hat. In der Zwischenzeit hat die Crew dann das Bergradl geserviced und das Zeitfahrradl hergerichtet. Im Gegenanstieg dann nach La Vetta hat er eine kurze Botschaft oder eine kurze Nachricht aufgenommen oder wurde kurz interviewt. Kurz eine Nachricht in die Heimat schicken. Da hat er nur gemeint, naja, kann gerade nicht, weil er hört sich an wie ein Pudel, weil er so fest am Schnaufen ist. Also da war er schon recht müde und wird dann, glaube ich, schon langsam in die flachen Stücke kommen. Ja, generell, glaube ich, hat die Crew einen recht guten Schmäh. Die haben, glaube ich, recht eine Garde, was man so sieht. Und auch die Nachtschicht wird zum Beispiel gar nicht übergeben an die Tagschicht, weil die alle so, eben motiviert sind und, ja. Ja, am Stück dann noch Time Station 21 war das, glaube ich, ging es dann am Zeitverall dahin, eben mit ein bisschen mehr Koffein als geplant und mit Salztabletten, weil er so viel geschwitzt hat anscheinend. Aber der Jimmy ist anscheinend recht im Flow und fokussiert und ja, motiviert, obwohl es recht einen Gegenwind hat. Dann kam ja recht der Wetterumschwung, das hat man beim Lukas in der Story auch recht gut gesehen. Da haben sie dann die Scheibe im Hinterrad beim Jimmy ausgetan, weil der rechter böiger Seitenwind war. Aber ja, es ist trotzdem ziemlich flott dahingegangen mit Geschwindigkeiten angeblich bis zu zwischen 40 und 50 Kilometer eine nach Kansas. Anschließend haben sie noch ganz kurzes Interview gepostet, als Reel, anlässlich der Überschreitung der 2000 Kilometer Marke. Da war er eigentlich relativ wortkarg. Er hat nur gemeint, dass ihm der Kontrast jetzt sehr gefällt, die Ebenen, oder dass es endlich eben wird. Und ja, er fühlt sich gut und fühlt sich gut am Rau und ja, ist nach wie vor recht motiviert. Zeitgleich hat es ihm der Fußmassage gegeben von einem Crewmitglied. Und ja, ich finde, er wirkt eigentlich relativ fit und ist guter Dinge und nach wie vor läuft der Schmäh, wenn man dafür, dass die schon so lange unterwegs sind und ja, wird spannend.
Sehr, sehr coole Einblicke, muss man sagen.
Ja, lieber Tobias, vielen Dank und er hat mir noch geschrieben, er wird das Bright Midnight fahren und hat ein paar Fotos geschickt, wie es jetzt gerade ausschaut, mitten in der Nacht in Norwegen. Und er hat gehört, Flo, du hast auch schon mal überlegt und er kann es dir nur wärmstens ans Herz legen. Und ursprünglich aus Niederösterreich, jetzt in Norwegen. Und wir schicken einfach liebe Grüße nach Skandinavien und finden es extrem super, dass wir auch im hohen Norden Hörer haben.
Ja, heute ist das erste Mal, dass kein Redakteur bei uns im Call sitzt und jetzt muss ich auf die Uhr schauen und wir sind schon relativ lang unterwegs, deswegen würde ich jetzt schauen, dass wir weiterkommen. Ich möchte nur sagen, was erwartet die Fahrer jetzt? Vielleicht möchtest du ganz kurz was zur Time Station 30 in Fort Scott sagen?
Ich möchte generell sagen, die geile Phase im Rennen ist schon langsam vorbei. Das muss man ganz hart sagen. Jetzt wird es nämlich zach. Jetzt wird es richtig schwierig. Landschaftlich ist alles, was schön ist, vorbei. Die Wüsten, Arizona, Monument Valley, Utah, die roten Felsformationen, die Rocky Mountains sind erledigt. Jetzt wird es einfach flach, windig, schwül, stinkend. Die Autos werden ein bisschen mehr werden. Es wird jetzt schwierig und es wird dann niemand mehr schneller werden. Jetzt geht es eigentlich darum, nicht mehr stark abzubauen. Also wer jetzt weniger nachlässt, wird schnell sein. Aber aufs Gas steigen kann man jetzt nicht mehr. Und wir hoffen halt, dass es allen gut geht und natürlich besonders die Österreicher, dass sie nicht so stark nachlassen und weiterhin solide weiterfahren. Trotzdem, die Realität ist halt, die Highlights liegen hinter euch, aber es kann natürlich trotzdem noch, es gibt weiterhin noch ein paar Höhepunkte. Vor allem, Flo, ich glaube, erzählst bitte du Time Station 30.
Okay, ja. Fort Scott ist eigentlich eine unbemannte Time Station, aber direkt in der Nähe, also 150 Meter Luftlinie, ist ein Haus von einer Familie und das sind die größten Ram-Fans und die stellen da ihr Bad zur Verfügung, die kochen für die Crews, wenn das erwünscht ist, die stehen am Streckenrand, die machen super Stimmung. Das ist eine mega coole Erfahrung, also für die Crews, die Fahrer werden da meistens nichts davon haben. Das ist ein ziemlich cooler Checkpoint und das ist genau an der Grenze zwischen Kansas und Missouri. Und nach Missouri kommt dann für mich in der Crew die stressigste Time Station überhaupt. Das ist 32 Camden nach Jefferson City. Das ist purer Stress für die Crew. Das sind wirklich, da fährt man die ganze Time Station auf einer mehrspurigen Autobahn, auf einem Pannenstreifen, wo seit 100 Jahren keine Kehrmaschine mehr gefahren ist. Da liegen Gürteltiere, Karkassen von LKW-Reifen, Holzkisten. Das ist richtig stressig. Es ist, das ist auch so eine Ferienregion, die Lake of the Ozarks sind dort. Da gibt es auch diese Netflix-Serie. Da sind so viele Touristen unterwegs mit Booten, mit Jetskis, mit riesigen Wohnmobilen und Anhängern, Wohnanhängern. Also das ist purer Stress und dann noch die Time Station in Jefferson City selbst. Eine der wenigen Phasen, wo das Ram nicht einfach die kürzeste Strecke zwischen A und B sucht, sondern extra einen Umweg in die Innenstadt fährt, damit man ums Kapitol herumfährt.
Als Abschluss die Zwischenstände. Time Station 25 Greensburg, da sind die Top 3 durch und wir sehen, Jimmy Rahn hat dort 10 Minuten Vorsprung auf den Lukas Kaufmann und auch der Dominik Meierhofer ist immer noch vorn dabei, hat nur mehr 3,5 Stunden Rückstand, es waren zwischendurch schon mal 6 Stunden und beim Dominik sieht man, er schläft mehr, er pausiert mehr, aber er fährt schneller und wir werden sehen, wie sie die unterschiedlichen Strategien mit wenig Pausen, wenig Schlaf oder mehr Schlaf und mehr Tempo dann ja, auswirken werden. Es ist unglaublich spannend, die Führung innerhalb von 10 Minuten, das gibt es sehr, sehr selten. Ich glaube, mit dem Siegertipp kann man sie absolut noch nicht festlegen. Eins, was ich sagen kann, unser großer Liebling, der James Golding aus UK, der immer sagt, er wird Ram gewinnen, hat einen Tag Rückstand. Er muss sich wirklich beeilen, wenn er noch gewinnen will.
Wir hören uns morgen wieder und dann werden wir über deinen absoluten Lieblingsmythos sprechen. Und zwar, was passiert, wenn man den... Ah nein, das ist erst der Missouri. Der Mississippi kommt erst... Ja, vielleicht, wenn man... Egal, darüber reden wir morgen.
Wir reden einfach morgen weiter. Ciao.
Ganz genau. Ciao.
Podcast-Werkstatt.